Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Mein Name ist Philipp Semmelroth und heute habe ich wieder eine Interviewfolge für dich vorbereitet und einen richtig spannenden Gast, den ich schon seit vielen Jahren kenne, bei dem ich auch schon mal Gast im Podcast war. Wir kommen zu den ganzen Details später. Als allererstes begrüße ich jetzt ganz herzlich Tarek Abulela.
Hi Philipp, schön, dass ich da sein darf.
Ja, also das klingt jetzt so, als wenn du mir was zu verdanken hättest. Am Ende bin ich immer froh, wenn sich Leute, die selber ihr Leben im Griff haben und da auch einiges am Laufen haben, Zeit finden, um mit mir einfach mal hier ein spannendes Interview zu führen, weil am Ende, wir beide kennen uns, wir beide können uns WhatsApp schreiben, wir können uns treffen und das ist alles kein Problem. Ich möchte einfach meinen Hörern und Hörerinnen einfach auch mal die Chance geben, neue Leute kennenzulernen, neue Inspirationen aufzugreifen und da habe ich dich einfach als guten Impulsgeber kennengelernt. Von daher würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, ganz kurz, stell dich doch einfach mal selber vor, so wie du dich präsentieren würdest, wenn jetzt einfach so eine Audience vor dir wäre und ganz gespannt auf den Tag oder den Zweitages-Workshop oder so mit dir wäre. Wie würdest du dich selber vorstellen?
Ja, das ist lustig, dass du das fragst, Philipp, weil ich stelle mich eigentlich fast nie so richtig vor, weil ich eher schaue, was interessiert meine Audience. Was ich immer sage zu mir ist, ja, Tarek Abulela heiße ich, ich liebe und lebe das Verkaufen und was müsst ihr denn jetzt von mir wissen, dass wir ordentlich miteinander arbeiten können? Und dann sind wir schon beim Kunden und ich glaube, beim Vertrieb geht es eben auch darum, um deine Zielgruppe, was interessiert die? Weil wenn du schon irgendwo stehen darfst, da hast du ja schon vieles richtig gemacht, da musst du nicht noch richtig viel über dich reden. Das ist so meine Haltung zum Thema.
Ja, das kann ich grundsätzlich unterstützen. Jetzt hole ich ein bisschen aus, damit diejenigen, die nicht so tief im Vertrieb drin sind und vielleicht von uns beiden auch was lernen wollen, ein bisschen was davon mitnehmen können. Also grundsätzlich glaube ich auch, wenn du dich selber vorstellen musst, bist du noch nicht bekannt genug. Dann bist du vielleicht auch im falschen Raum und das ist anfangs ja auch nicht vermeidbar. Du kannst ja nicht ändern, dass du, wenn du am Anfang deiner Karriere stehst, einfach diese Aufbauarbeit leisten musst, weil du noch nicht auf Social Media eine maximale Reichweite erzielt hast und so weiter. Aber dein Marktwert wird ja stark durch deine Reputation beeinflusst und gar nicht so sehr durch denn können. Sonst wären ja nicht so viele Amateure gut bezahlt unterwegs, die haben sich einfach gut vermarktet. Aber das, was Tarek hier gerade angesprochen hat, ist im Endeffekt auf der einen Seite natürlich der bescheidene Ansatz, wenn du denkst, die wissen eh alle, was ich drauf habe und deshalb freuen die sich auch, dass ich da bin. Aber wenn du noch neu auf dem Markt bist, dann musst du dir auch immer Gedanken über das Framing machen und da wäre der beste Weg, sich sozusagen in Szene zu setzen, ohne zu selbstverliebt zu wirken, indem du einfach eine Moderation einsetzt. Mann, Frau spielt keine Rolle, aber überlass das nie dem Zufall. Gib den Leuten immer ein bisschen was an die Hand und sag, pass mal auf, ich hätte gerne, dass du die und die Akzente rüberbringst, damit dich jemand sozusagen auf ein Podest stellt, was die Person selber hingestellt hat, weil das dich dann sympathischer erscheinen lässt. Aber wenn alle glauben, da kommt jetzt der größte Redner unter der Sonne, dann sind die einfach auch offener für die Impulse und dann kannst du teilweise auch belanglose Sachen sagen, die sind trotzdem begeistert. Hier wird es dir so, ja, ist das so?
Ja, absolut, ja, das hat was.
Aber hier ist es einfach so, hier hat jemand wirklich einen Plan, von daher, Tarek, du machst Verkauf, du liebst Verkauf, du hast unheimlich viel mit Verkäufern zu tun, gib doch mal so 3-4 Best Practices raus, was sind so für sich so die Klassiker, wenn jetzt einer so sagt, boah, wie könnte ich mein Verkaufsspiel aufs nächste Level bringen, was würdest du einfach mal so als im Rahmen von so einem Impulsfeuerwerk vielleicht als allererstes mal so entgegnen?
Ja, immer diese 3 Impulse, ich meine, die Frage wird dir immer gestellt und ich denke mir immer so, ja, Verkaufen ist halt irgendwie auch kein Zaubertrick und es hört halt nicht bei 3 Dingen auf. Was ich ganz häufig gerade erlebe, woran es wirklich mangelt, ist ein stabiles Fundament, also Handlungsflexibilität. Ich empfehle den Leuten immer, immer Handlungsflexibilität. Weißt du, ich habe mit 14 angefangen zu verkaufen auf der Straße, also eines der wichtigsten Dinge ist Frustrationstoleranz. Also wenn du mal in der Fußgängerzone Leute angebabbelt hast, dann weißt du, wie das ist, wenn die Leute zum Boden gucken, weggucken. Dir teilweise, mir haben sie mein Körbchen mit meinen Brillenputztüchern, mein Aufhänger waren Gleitsichtgläser, einfach aus der Hand geschlagen. Also du musst mit Frustration lernen, umzugehen und auch lernen, es von deiner Person zu trennen. Natürlich tut es ein bisschen weh, aber wirklich innerhalb deiner natürlichen Quote arbeiten. Also einfach wissen, die Neins gehören dazu. Das ist mal so der erste Punkt. Also auch nicht immer gleich total traurig sein, wenn mal einer Nein sagt. Das ist mal super wichtig. Dann Handlungsflexibilität dahingehend, wenn es auch mal um Widerstand geht. Weil solange ein Kunde, der ist total von dir begeistert, der will unbedingt kaufen, dafür brauchst du nicht unbedingt ein Verkaufstraining. Sondern wie gehst du damit um, wenn jemand sagt, oh, nein, danke, ich bin zufrieden, ich habe schon meine Lieferanten oder boah, ihr seid ganz schön teuer. Und dann empfehle ich den Leuten Folgendes. Weil was die meistens machen ist, die lernen so ein Sprüchchen auswendig, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung da ist, Philipp, dann sagen die den auf. Mhm. Wenn der Kunde mitspielt, tipptopp. Wenn das Gegenüber aber so eine krass andere Idee hat und den nächsten Einwand bringt und dir die Sprüche ausgehen, dann fängt eine Diskussion an. Und bei einer Diskussion gibt es für mich immer 2 Verlierer. Entweder verliert der Kunde die Diskussion und fühlt sich richtig schlecht und kauft dann nicht. oder du verlierst die Diskussion, wird auch nichts verkauft. Viel schlauer wäre es, einfach so 3 bis 4 Interventionen zu haben pro Einwand, und so viele sind es gar nicht. Also in der Regel, wenn ich mit meinen Verkäufern arbeite, mehr als 6 wirklich verschiedene sind selten. Damit hast du 80% abgedeckt. Also da vorbereitet sein. Und dann so der letzte Punkt, der für mich ganz entscheidend ist, ist eben eine solide Grundausbildung. Sich irgendwann mal, egal was du beruflich machst, du musst jetzt nicht sagen, ich bin Vertriebler. Das reicht auch, wenn du Solopreneur bist und sagst, ich möchte Filmchen verkaufen, ich bin der beste Grafikdesigner der Welt. Solange dein Kunde bei dir nicht kauft, wird das halt nie erleben, weil er kann ganz schlecht eine Probefahrt machen mit deiner Videofilm. Wie wenn du ein Auto verkaufst, da ist ja relativ einfach. Da spricht manchmal das Produkt für sich. Da ist noch immer die Frage, warum soll ich es bei dir kaufen? Aber ich glaube, da zu investieren, das lohnt sich tatsächlich.
Also da kann ich ganz viel von einfach so unterstreichen. Gleichzeitig möchte ich auch noch einen anderen Blickwinkel dazu präsentieren, und zwar Frusttoleranz nennst du das. Ich glaube, viele scheitern einfach an Disziplin und Ausdauer. Das heißt also, du würdest in vielen Fällen auch einfach gewinnen, wenn du länger im Spiel bleibst. Das ist das Bild, was ich dir als Zuhörer hier mitgeben möchte. Du musst einfach nur weiterspielen. Wenn du sagst, klappt nicht, lass ich, mache ich wieder morgen wieder was anderes, ist es ja auch unmöglich, die Menschen, die dich irgendwann mal wahrgenommen haben und sich vielleicht schon im Unterbewusstsein oder vielleicht auch in der Passivität, also ohne mit dir aktiv zu interagieren, mit dir beschäftigen, die wirst du niemals konvertieren, wenn du kurz bevor die kaufen wollen, plötzlich wieder dein Angebot, deine Außendarstellung, deine Vorgehensweise änderst oder komplett pausierst, weil du denkst, das bringt ja hier alles nichts. Deshalb, wenn du irgendwie vertrieblich was startest, dann mach dir auch immer Gedanken darüber, das musst du auch eine ganze Zeit lang durchziehen. Also du kannst ja nicht sagen, ich habe jetzt mal 4 Wochen auf LinkedIn richtig Gas gegeben, das hat mir überhaupt keine Aufträge gebracht, jetzt mache ich als nächstes TikTok. Ja, aber so ist es doch. Die Leute sind doch alle
natürlich. Ja, hat ja auch was mit, wie lange halte ich die Frustration aus zu tun, und ich sage den Leuten immer, gebt euch doch bitte statistisch eine Chance auf Erfolg. Mhm. Weil die Leute, manche sind total gut, die messen ihre KPIs, da bin ich ja schon mal echt glücklich. Und dann haben wir ein Beispiel, da haben die eine Cold Call Terminierungsquote von 5%, was sicherlich nicht gut ist. Mhm. Und dann hören die nach 10 Telefonaten auf. Dann sage ich, in welcher Welt soll denn das mathematisch funktionieren? Also für mich ist Verkaufen auch ganz viel Mathematik. Da muss ich halt diesen Hörer 20 Mal anfassen, mit 20 Leuten sprechen. Also bis ich mit 20 Leuten gesprochen habe, dann brauche ich auch keinen Termin zu erwarten. Also da fehlt mir manchmal so die realistische Erwartungshaltung von dem, was packe ich da rein und was kommt da raus? Also das, was du sagst, Ausdauer und Disziplin.
Du hast aber gerade eine schöne Ergänzung getriggert, die ich einfach nur vollständigen möchte. Erwartungsmanagement. Das heißt, du musst auch wirklich mal eine realistische Erwartung an den Tag legen und dann auch herleiten und nicht einfach aus dem Bauchgefühl ableiten. Statistik ist sicherlich ein guter Ansatzpunkt. Wir beide kennen die Zahlen. 3% ist der statistische Wert für Kaltakquise-Erfolge. Das heißt aber im Umkehrschluss, wenn du 100 Leute anrufst, hast du 3-mal den Termin oder was immer dein gewünschtes Ergebnis ist. Das bedeutet aber auch, wenn du 10 Leute anrufst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass was rauskommt, egal wie gut du es machst, eigentlich 0. Und dann enttäuscht zu sein, ist ja einfach nur ein Zeichen davon, dass du dich mit der Komplexität des Sachverhalts nicht richtig auseinandergesetzt hast, falsche Erwartungen hergeleitet hast und dann enttäuscht bist, was aber absehbar gewesen ist. Und von daher bist du schon in der Planung gescheitert, weil die Voraussetzungen falsch waren. Von daher finde ich das, was du gesagt hast, absolut richtig. Da muss man darauf achten.
Ja, und dann ist ja auch so, ich finde ein schönes Beispiel war, als ich meine Neffen beobachtet habe, als die laufen gelernt haben. Und dann sehe ich so Kinder, die haben ja so einen ganz spielerischen Approach, wie die an Dinge rangehen. Die probieren sich halt aus. Und das finde ich, weißt du, im Vertrieb, wir sind ja keine Herzchirurgen oder so, es stirbt ja niemand. Das heißt, du darfst dich ja ausprobieren. Was passiert denn da schon groß? Und Kinder, weißt du, die stehen auf, dann fallen sie vorwärts, dann fallen sie rückwärts. Ja, das sieht dann immer alles dramatisch aus, aber irgendwann mal laufen die. Ja. Und ich versuche den Menschen in meinen Seminaren immer mitzugeben, geht doch in so eine Haltung rein, in dieses spielerische Lernen, in die Haltung, als ihr dann so ganz klein wart. Weil wenn Erwachsene, wenn die Kinder diese Haltung und das Mindset von manchen Erwachsenen hätten, dann würden wir alle noch auf allen Vieren unterwegs sein, weil wir würden einmal umfallen und sagen, ah, klappt nicht. Und das ist eben das, was du sagst, realistische Erwartungshaltung. Haben sie halt nicht, in dem Sinne.
Die was glauben ich in dem Zusammenhang, wie du... Das Szenario, was du gerade stellst, das finde ich cool, weil das ist auch ein Appell für diejenigen, die immer denken, wenn sie jetzt zum Beispiel Tarek anrufen, sagen, der muss mal vorbeikommen, Vertriebstraining machen und so weiter. Wenn du Geschäftsführer oder Geschäftsführerin dieses Unternehmens bist, sei bei dem Training nicht dabei, weil du wirst den Leuten nicht den Raum geben, Experimente und Fehler zu machen. Du wirst immer denken, Mensch, das habe ich schon 100-mal erklärt. Wieso hat er das immer noch nicht begriffen? Und du schüchterst die Leute ein, und das ist ja genau das Gegenteilige, was man mit Kindern macht. Den lässt man einfach Raum, Dinge auszuprobieren. Ja. Ich habe meinen Sohn letztens das allererste Mal auf Skier gestellt, habe dem so einen Privatlehrer 2 Stunden gebucht, wollte mal gucken, ob der Spaß am Skifahren hat. Und tatsächlich war es so, die ersten 35 Minuten, die ich da abseits der Halle, das war in so einer Skihalle, stand und das beobachtete, dachte ich, das ist gar nicht so schlecht, dass die mich so weit weggestellt haben, weil mein Sohn hat sich da ganz schön tollpatschig angestellt. Der Der lag eigentlich nur auf dem Boden die ganze Zeit. Hinterher ist er alleine den Berg runtergefahren nach nur 2 Stunden. Aber diesen Raum muss man ja geben. Von daher finde ich das Bild von dir gut. Und ich glaube, viele schaffen, also nehmen den Leuten den Freiraum oder geben ihn nicht, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man das jetzt hier sieht.
Ja. Da habe ich dir ein schönes Beispiel, weil bei uns ist es ja ganz oft so, dass in den Trainings, dann sagt der Vertriebsleiter, die Geschäftsführung oder jemand aus dem Headquarter, ja, da kommen wir dabei, da gucken wir mal drauf. Dann sage ich, um Himmels Willen machen sie es nicht. Da sitzen dann 4 Leute aus irgendwie den obersten Ebenen des Unternehmens und schauen ihren Verkäufern beim Üben zu. Ich meine, noch schlimmer kannst du ja eine Situation nicht herstellen. Meine Spielregel ist immer, habe ich früher aus dem Kampfsport, da gab es nie Zuschauer. Wer zuschauen wollte, musste mitmachen. Und dann sage ich auch dem Geschäftsführer, hey, wenn Sie dabei sein wollen, total gerne, Sie machen halt mit. Beobachter gibt es bei mir nicht. Wer im Trainingsraum ist, trainiert. Wer nicht trainiert, ist nicht im Trainingsraum. Das ist die Spielregel. Und dann klärt sich das ganz häufig von selbst, weil es ergibt ja manchmal auch gar keinen Sinn. Weil ich höre das dann auch von Vertriebsleitern, die mittrainieren und sagen, ey, das ist krass, wir haben Produkte-Pitchen geübt. Und ich habe das denen schon 1000 Mal erklärt. Und dann stresst mich, dann machst du das einmal vor und es klingt so viel besser. Und ich denke mir, warum üben wir das so viel? Warum klappt denn das nicht? Und dann sage ich, ja, es ist halt die Frage, wie übt ihr es? Erklärt ihr das Produkt oder verkauft ihr es? Das ist halt ein Unterschied.
Ja, du hast eben gesagt, du gehst so von 6 Einwänden aus, die immer wieder kommen. Wenn mich einer fragt, sage ich so immer 7. Ich müsste das jetzt mal hochrechnen, aber weil ich die Klassiker, ich habe schon Anbieter zu teuer und das brauchen wir nicht und wir sind da noch am Überlegen und je nachdem, wie weit du das ausarbeitest, da kommst du sicherlich auf 6, 7, die immer die gleichen sind. Ich habe auch schon mit vielen so Handbücher erstellt, wo ich gesagt habe, wir brauchen eigentlich nur ein DIN A4-Blatt mit den Mustereinwänden und dann müsst ihr die Masterantwort dafür einfach auswendig lernen, damit ihr die kurzfristig präsentieren könnt und nicht diese Denkpause braucht, so nach dem Motto, was soll ich jetzt darauf sagen? Wobei du ja sicherlich auch immer wieder geschockt bist, so wie ich. Manchmal triffst du auch Verkäufer, die jetzt meinetwegen auch schon seit 10 Jahren im Verkauf tätig sind und dann melden die sich und sagen, ich würde gerne Einwandbehandlung trainieren und dann sagst du, was ist denn so dein Haupteinwand? Dann sagen, ja, was mache ich, wenn der Kunde sagt, zu teuer? Und du denkst, okay, was ist dein Lösungsvorschlag? Und dann merkst du, der hat das noch nie wirklich durchdacht. Weißt du, wovon ich rede?
Ja, ich weiß total, wovon du redest. Und ich merke, gerade bei dem Einwand, den hatte ich jetzt gerade in einem Workshop, war das wieder ganz so, oh, der sagt, es ist zu teuer. Oder er hat den Termin vereinbart, die wussten auch vorher, die Kunden den Preis, und sagen dann zu teuer. Mhm. Dann geht eine Riesenrechtfertigung und Diskussion los mit dem Kunden. Und ich versuche den Leuten immer eine Sache mitzugeben. Dann sage ich, überleg doch mal die Situation. Also einfach mal ganz kurz rausgehen aus diesem Wettkampf. Ich muss jetzt hier irgendwie gewinnen bei der Einwandbehandlung. Zur Seite zu treten und die Situation mal zu würdigen. Der wusste vorher groben Preisrahmen. Der hat den Termin nicht abgesagt. Der ist ja da. Der sitzt ja mit mir zusammen. Das heißt, zu teuer ist er nicht, den Quatsch braucht kein Mensch, sondern zu teuer ist für mich das krasse Kaufsignal. Also der will ja nur mit dir über den Preis diskutieren. Und zu einer Preisverhandlung gehören ja immer 2. Und ich muss ja auch nicht jeden Preis machen. Und das ist, glaube ich, ganz oft eine Fehlannahme und dann so ein Stress. Und dann sage ich, hey, so ein Einwand ist doch überhaupt nicht schlimm, aber den hörst du ja nicht zum ersten Mal. Jetzt setzt euch doch mal hin und überlegt, welche 3 möglichen Wege gibt es, damit umzugehen? Oder wenn jemand sagt, ich habe schon einen Dienstleister, dann höre ich manchmal so, ah ja, Mensch, schade, da kann man wohl nichts machen. Ja, nö, ja, okay, tschüss. Dann denke ich, krass. Dann sage ich, wie oft? Was hast du denn jetzt erwartet? Du bist auf den Hof gefahren und da sagt er, ist zufrieden. Hast du gedacht, dass er sagt, endlich ist mal einer da. Bis jetzt habe ich die Bretter mit Spucke zusammen gemacht. Endlich mal einer da, der mir Nägel verkauft. Also ist doch klar, dass der schon irgendeine Lösung hat. Ich glaube, da sind wir wieder bei dem Punkt vom Anfang, glaube ich. Realistisches Erwartungsmanagement.
Ja, vor allen Dingen in dem Verdrängungsmarkt, ne? Da ist es ja einfach Fakt, dass du ja den Kunden immer nur woanders herholen musst und du kannst ihn ja nicht produzieren. Und da ist es ja einfach albern, dass die Leute da nicht vorbereitet sind. Und für den Fall, dass du dich jetzt durch diese kleinen Spitzen, die wir beide hier immer wieder so raus und provoziert fühlst, wir machen das nicht, um dich zu ärgern, sondern um dich einfach mit der Notwendigkeit zu konfrontieren, das wirklich für dich mal auszuarbeiten. Du musst uns da auch nicht für bezahlen. Kannst du machen, musst du aber nicht. Es ist ja tatsächlich alles bekannt. Du weißt, was der Kunde sagt. Und wenn du es nicht weißt, guck dir die letzten 10 Gespräche an oder pack einfach mal ein bisschen, und investiere ein bisschen Zeit in die Reflexion der nächsten 10 Gespräche und überleg dir einfach mal, an welchen Stellen war ich sprachlos und was kann ich beim nächsten Mal tun, dass sich diese Situation nicht wiederholt. Man kann es immer besser formulieren, aber man muss ja irgendwann mal mit einem Fundament anfangen, womit wir wieder beim Eingang sind. Viele haben gar kein Fundament. Die stürzen sich einfach ins Geschehen und das ist sicherlich, wie du hast das erzählt, mit 14 Jahren, 15 Jahren eine tolle Sache. Meine ersten Geschäfte habe ich gemacht, indem ich Karnevalsüßigkeiten gefangen habe, für umsonst sozusagen beschafft habe. Hab die auf eine Decke verteilt und habe mich hier um die Ecke an die Straßenbahnhaltestelle gesetzt und habe die an die Studenten verkauft, die morgens zur Uni gefahren sind. Und wenn du 0 Waren Eingangskosten hast, ist natürlich 100% Marge dabei. Da kommt dann doch einiges zusammen. Aber absolut, du musst natürlich auch damit klarkommen, dass die Leute nicht alle Bock haben. Wobei wir damit bei dem Thema Einwände sind. Und ich habe diese Philosophie, lass uns da kurz mal drüber diskutieren. Ich würde gerne deine Sichtweise hören. Ich habe die Philosophie, zu teuer, teile ich, ist sicherlich eher der Hinweis dafür, okay, lass uns mal gucken, ob wir uns nicht doch einig werden. Weil ganz ehrlich, wenn mich das Angebot überhaupt nicht interessiert, ist es mir auch egal. Selbst wenn du es mir schenken würdest, will ich es ja nicht haben. Das heißt, zu teuer ist sicherlich nicht der Showstopper. Gleichzeitig glaube ich, wenn du sehr häufig in Kundengesprächen landest, dich befindest, wie auch immer, wo der Kunde mit dir in dem Einwandprozess wirklich heftig drinsteckt, dann bist du aus meiner Sicht einfach in den falschen Gesprächssituationen. Du musst die Leute besser vorqualifizieren und du musst eine stärkere Außenkommunikation machen, dass die auch wissen, mit was sie ungefähr zu rechnen haben. Dann ist nämlich keiner überrascht, dass es einen gewissen Preis hat. Wie siehst du das?
Ja, den Punkt, und ich nehme noch einen mit dazu. Ich glaube, wenn du ganz oft in Preisdiskussionen reinkommst, dann beobachte ich das gerne, wenn ich auch bei so Gesprächen, wenn ich die begleite, da ist da halt vorne schon was schiefgelaufen. Also ich habe es nicht geschafft, einen Bedarf ordentlich zu wecken. Ich habe meine Nutzenargumentation, weil am Ende trifft ja jeder Mensch, hat ja so eine biochemische Balkenwaage in sich, wo er einfach überlegt, was bringt's mir und was darf ich dafür investieren an Zeit, Geld oder sonstigen Ressourcen. Und dann ist ja immer die Frage, habe ich es so plausibel erklärt, vertraut mir mein Gegenüber, dass ich tatsächlich sein Problem lösen kann? Und meistens wird halt die Lösung, wenn ich mir anschaue, wie Lösungen und Produkte präsentiert werden, ja, das ist unsere Lösung, kostet so und so viel Euro. Ich meine, dass das meinetwegen ein Smartphone ist, muss man nicht diskutieren. Dass es so und so viel Euro kostet, ja, ist der Preis, über was sollst du reden? Du kannst nicht drüber reden, dass es ein Smartphone ist, du kannst über den Preis diskutieren. Aber ich habe ja gar nicht den Nutzen richtig aufgezeigt davor. Und ich glaube, da scheitern viele im Gespräch vorher schon, weil sie nicht richtig hinhören, die Kaufsignale nicht richtig verstehen, die Motivlage des Kunden nicht richtig verstanden haben oder noch schlimmer, ihre Motive auf den Kunden übertragen. Und auch dann hast du viel mit Einwänden zu tun im Verlauf. Klar, was du sagst, wenn du immer in der Zielgruppe sprichst, die gar nicht im Entferntesten sich sowas leisten könnten, dann hast du die falsche Zielgruppe, dann brauchen die das nicht. Und gleichzeitig, wenn du sagst, meine Zielgruppe ist eigentlich richtig und ich habe trotzdem viel mit Einwänden zu tun, dann sollte ich mal mein Gespräch überprüfen, ob ich hier meinen Lösungspitch überhaupt harmonisiere mit der Motivlage meines Kunden. Weil ich erlebe ganz oft Bedarfsanalysen, da werden unglaublich viele Fragen gestellt und ab da könntest du eigentlich aufhören, weil die Lösungspräsentation hat überhaupt nichts damit zu tun, was vorher stattgefunden hat. Und da denke ich mir immer, ja okay, für was stellst du eigentlich diese ganzen Fragen? Ja, ich habe gehört, Fragen stellen ist gut. Dann sage ich, wenn es Sinn ergibt, dann ist es gut. Wenn du sie gar nicht verwendest, da brauchst du es auch nicht machen.
Ja, ich glaube, es gibt noch eine weitere Facette, die man berücksichtigen muss. Und du im Kampfsport wirst da sicherlich Parallelen auch zu anderen Lebenssituationen sehen. Es geht einfach um Körperhaltung und Performance als in deiner Präsentation. Weil letztlich ist es ja einfach so, gerade bei einem hohen Investitionsvolumen ist das ja für den Kunden häufig auch eine einmalige Investition. Beispielsweise, ich habe gestern mit Leuten gesprochen, die verkaufen Fertighäuser. Das ist ja für den einen oder anderen das größte Investment, was der jemals in seinem Leben tätigt und häufig auch das einzige Mal, dass der ein solches Haus kauft. Weil sollten die sich nachher scheiden lassen, ziehen die beide wieder in eine Wohnung, weil die sagen, mit Haus und Garten sind wir durch, das haben wir gespielt, das Spiel, das machen wir jetzt nicht mehr. Das heißt, das ist das größte Investment. Und die größte Angst ist, glaube ich, nicht, dass man nachher ein Fenster hat, was in die falsche Richtung aufgeht oder dass man im Badezimmer irgendwie nicht genug Licht hat, sondern dass man einfach was kauft, was einfach nicht passt und eine Fehlinvestition ist. Ja, und ich glaube, dass man diese Angst in irgendeiner Form versucht zu kompensieren, indem man einfach versucht, Sicherheit für diesen Entschluss aus der Vorgehensweise des Verkäufers oder der Verkäuferin auch abzuleiten. Natürlich. Dass man sagt, der hat das ja schon mal gemacht, der bringt das erkennbar gut rüber. Da habe ich einfach das Gefühl, hier bin ich in guten Händen und alles, was der Volksmund dafür Formulierung gefunden hat. Und ich glaube, das ist eben auch der Punkt, den der ein oder andere vergisst. Die konzentrieren sich stark dann irgendwann auf die inhaltliche Ebene und freuen sich über all diese pfiffigen Formulierungen. Du hast es eben auch gesagt, wenn du die nur auswendig lernst, totaler Quatsch, weil du dann nur situativ auf die eine Situation reagieren kannst und in allen anderen liegst du wie so eine Schildkröte auf dem Rücken. Ne? Deshalb Gesprächskompetenz, Improvisationstalent. Aber du musst halt auch als Verkäufer und Verkäuferin darauf achten, dass man dir das abnimmt. Und das geht ja teilweise schon mit Kleinigkeiten einher. Mhm. Wir haben im Vorgespräch zufällig darüber gesprochen, lass uns ausholen mit den Schuhen beispielsweise. Nimm du das Beispiel, was kann man an seinem Auftreten schon verbessern, um einfach nach hinten raus sich nicht selber Hürden in den Verkaufsprozess reinzustellen?
Ja, also das ist ja so ein Punkt, was du jetzt gerade schilderst, ist ja Unsicherheit verunsichert. Also wenn ich selber in meiner ganzen Wirkung unsicher bin und da soll jetzt jemand eine Entscheidung für ein Fertighaus, lustig, habe ich auch schon mal geschult, Fertighäuser, und das ist ja trotzdem eine Investition. Und da muss der ja das Gefühl haben, also der muss dir ja vertrauen, dass er sagt, ja zu dieser Investition. Und es fängt schon an mit deinem ganzen Look and Feel. Es gibt ja sowas wie den Halo-Effekt. Ich zitiere da immer gerne meine Mama. Meine Mama achtet sehr auf saubere Schuhe. Und jetzt sind ja diese weißen Sneaker so unglaublich in. Und weiße Sneaker sind halt weiße Sneaker und die sind auch akzeptiert mittlerweile, wenn sie halt wirklich weiß sind und nicht mal weiß waren. Also ich weiß zum Beispiel, meine Mutter hat mal, und meine Mutter ist so, Mutter Teresa, die ist nett zu jedem, ja. Also wenn du zu der kommst, dann wird sie auch was kochen und sagen, ach Mensch, Philipp, ja, ist ja nett, soll ich euch kurz was zum Essen machen? Das erste Angebot. Und da hatten wir mal einen Berater zu Hause und ich erinnere mich daran. Und den hat sie auseinandergenommen, dass alles zu spät war. Und ich so, Mama, was ist denn? Da ging es um so eine Geldanlage. Was war denn los? Was hat denn der dir getan? Und meine Mutter, so schwäbische Hausfrau, hast dem seine Schuhe gesehen? Und tatsächlich, die waren ziemlich abgetreten und überhaupt schmutzig und so. Ja, wenn der so mit seinen Schuhen umgeht, wie geht denn dann der mit meinem Geld um? Nee, das kann nicht sein. Und er hat es total überstrahlt. Also der wirkte von seiner Äußerlichkeit schon ein bisschen schludrig. Mhm. Und wenn du was verkaufst, was halt exakt sein muss, dann ist schludrig wirken echt schlecht.
Ja.
Und vielleicht so ein Dreiklang zum Vertrauen, wenn du jetzt gerade hier so zuhörst und überlegst, ja, was mache ich denn mit dem Vertrauen? Vertrauen setzt sich aus drei Elementen zusammen. Ja, es setzt sich damit zusammen, ne? Empathie. Wie sehr bist du bei mir? Also geht es wirklich um mich? Also wer steht hier im Mittelpunkt? Es gibt ja Verkäufer, die sagen immer, ich zeige Ihnen das, ich möchte Ihnen das erklären. Mir ist ganz wichtig. Und dann stellen sie immer sich im Mittelpunkt. Das ist eher kontraproduktiv. Dann die Intention. Ist der hier, um für mich die beste Lösung herauszuarbeiten oder für sich die höchste Provision? Mhm. Und das Letzte, auch eben Kompetenz. Kann der mir überhaupt helfen?
Ja.
Ja, und das ist auch, wenn dann mal eine Rückfrage kommt zum Produkt und dann geht das Rumgestotter los. Das vermittelt keine Sicherheit.
Absolut. Absolut.
Und ich glaube, das ist eben neben den ganzen verkäuferischen Skills. Es geht ja beim Verkaufen nicht darum, die tollsten Tricks zu haben, um zum Ergebnis zu kommen, sondern auch das Gefühl, also welche Emotionen möchte ich beim Kunden wecken? Mhm. Auch vom Erwartungsmanagement, was will ich denn da haben? Manchmal ist Skepsis ist auch eine, wenn jemand ein bisschen kritisch und skeptisch ist mir gegenüber, finde ich das richtig gut, weil den kann ich dazu einladen, kritisch zu sein und das mal ordentlich zu prüfen und mir alle Fragen zu stellen, die er braucht für eine gute Entscheidungsgrundlage.
Ja.
Weil der Trick heutzutage im Vertrieb, wo wir doch so transparent sind, du kannst mit ChatGPT alles Mögliche herausfinden, du kannst es googeln, du bist ja so transparent, was willst du denn da deinem Kunden irgendwelche für Märchen erzählen?
Ja.
Und da ist es doch viel wichtiger, anstelle, dass du evaluiert wirst als Dienstleister, bist du involviert in der Evaluation. Also du bist derjenige, der dem hilft, die richtige Entscheidung zu treffen. Du bist Entscheidungskatalysator. Und das kriegst du hin, indem du die richtigen und guten Fragen stellst und nicht die besten Antworten lieferst. Also wenn du es schaffst, dass dein Kunde, dadurch, dass du dir dass du gute Fragen stellst, sich selber beim Denken zuhört, ja, dann hilfst du ihm, die richtige Entscheidung zu treffen. Und den Tipp, den ich den Leuten immer gebe, ist, wenn du echt einen Perspektivwechsel hinkriegen willst, dann stell doch dem Kunden mal eine Frage, auf die er gar keine Antwort hat, worüber er wirklich nachdenken muss. Und dann bist du plötzlich spannend als Gegenüber und Gesprächspartner. Und dann kannst du helfen, hier die beste Entscheidung zu treffen.
Weiß nicht, gerade das Thema Entscheidungskatalysator, finde ich, ist einfach ein gutes Wording für ein Szenario, über das ich immer spreche. Ich rede oft über das Thema, du musst dich für Beratungsgespräche bezahlen lassen, weil das einfach den Zugang zum Entscheider vereinfacht und gleichzeitig aber auch die Qualität natürlich des Gesprächs steigert, weil das Commitment von allen Beteiligten höher ist. Keiner kommt einfach mal vorbei und lässt 13 Leute kommen, um mal den besten Preis rauszufinden, wenn er alle bezahlen muss. Aber darüber hinaus ist es halt auch so, dass in dem Moment, wo du Beratung und Ausführung trennst, kannst du ja auch bei der Entscheidung helfen, weil die Entscheidung könnte auch sein, Herr Kunde, Frau Kundin, nachdem wir jetzt alle Fakten, was Sie haben wollen und was machbar wäre, geprüft haben, muss ich Ihnen sagen, kann ich Ihnen gar nicht helfen. Ich kann Ihnen nichts liefern. Und dieser Rat an sich muss einmalig bezahlt werden, aber ich quatsche Sie jetzt auch nicht in irgendeine unsinnige Investition rein, die uns beiden nachher irgendwie um die Ohren fliegt, die jede Grundlage für spätere Geschäfte kaputt macht, weil ich jetzt mit dem Vertrauensvorschuss einfach nicht liefern kann. Aber du hast ja häufig kein anderes Szenario, wenn jetzt beispielsweise so Handwerker sagen, ja, ich komme da mal rum und ich gucke mir das mal an und das kostet erstmal nichts. Da weiß ja jeder, der kaufmännisch ein bisschen pfiffig ist, dass er hinten raum alles eingepreist. Und der hat ja natürlich immer eine Lösung. Ist ja völlig egal, was du für eine Anfrage hast. Der hat immer einen passenden Lösungsansatz dafür. Und das macht ja viele Leute gar nicht skeptisch. Die sind dann freuen sich da, dass es geklappt hat und dass sie sich die Beratung erschlichen haben. Ich finde das immer besser, wenn du das trennst. Und ich nehme gerne so ein Beispiel aus der Medizin. Ich sage, es ist doch in Ordnung, wenn der Arzt dich fair berät und sagt, sie könnten das und das machen, meinetwegen den und den Eingriff. das hat die und die Konsequenzen. Sie könnten aber auch nichts tun und das wäre auch grundsätzlich in Ordnung, würde das und das für eine Konsequenz haben. Und dann entscheidest du dich je nach persönlicher Präferenz für Operation oder Gegenoperation. Aber keiner würde in Frage stellen, dass der Arzt für diese Entscheidungshilfe einen Wert geliefert hat, der auch vergütet werden muss. Ja. Aber im Verkauf denkt immer jeder, ja Moment, das ist aber doch normal. Beratung ist doch, oder Kundenservice nennen das die meisten. Kundenservice kostet doch nichts. Dann sage ich, ach, bei guten Firmen kostet das was, weil gute Firmen auch morgen noch existieren wollen.
Ja, du machst ja auch, also ganz witzig, dass du ansprichst, wir haben ganz häufig Anfragen, da fängt es erstmal mit der Konzeptions- und Analysephase an. Und ich hatte auch schon das Ergebnis und ich glaube, da trennt sich die Spreu auch vom Weizen. Ich hatte auch schon einen Kunden und sagte, aus meiner Sicht ist das Einzige, was ihr jetzt gerade nicht braucht, ein Verkaufstraining. Ihr braucht aus meiner Sicht das, kümmert euch darum. Und natürlich habe ich mir das bezahlen lassen und das war auch okay. Genau. Wir haben dann die Verkaufstrainings tatsächlich später gemacht, als das andere gelöst war. Aber das haben wir immer wieder, weil du musst ja auch wirklich dir selber auch eine faire Chance bieten. Als Dienstleister kann ich da überhaupt helfen und kann ich diesen Erwartungen überhaupt gerecht werden? Also wie häufig habe ich so Anfragen, da wird mir so 2 Stunden erklärt, was so das Problem ist. Und dann kommt die Frage, kriegen Sie das hin? Und sage ich, ja, reicht Ihnen da ein halber Tag? Dann denke ich, also ich kann am halben Tag schon ein bisschen erzählen, wie man es theoretisch angehen könnte. Und gleichzeitig, weißt du, die Leute, da hat Bain & Company hat mal eine coole so eine Value-Pyramide gemacht. Da gibt es so 40 Entscheidungskriterien, warum B2B-Kunden kaufen. Und einige, wir reden ja immer über den Preis, über die Anforderungen und so weiter. Das sind die Table Stakes. Also das ist wirklich so die Basis. Darüber redet jeder. Mhm. Aber wir reden ja von Menschen und die haben individuelle Interessen. Zum Beispiel eigene Karriereziele, eigene Reputation. Und was würde das für die Reputation heißen, wenn da so ein externer Onkel kommt und in einem halben Tag das löst, was 3 Jahre Schmerzen verursacht? Was heißt das für einen selber? Was heißt das für die Führungsmannschaft? Also wäre gar nicht gut, wenn das gelingen könnte. Ja, und solche Fragen stelle ich dann halt auch und dann heißt es ja, nee, okay, es ergibt vielleicht mehr Sinn, wenn wir das anders aufziehen. Weil es geht ja nicht darum, dass ich den Leuten irgendwas erzähle, es geht ja darum, dass die Leute das nachher umsetzen können. Und das ist für mich eine faire Beratung. Und so eine Beratung kannst du dir auch bezahlen lassen, klar.
Ja, sonst kannst du ja auch nicht objektiv sein. Ich habe genau in denselben Sachverhalt etwas anders ausgeprägt, kommen Leute dann zu mir hin und sagen, Semrod, wir brauchen mal ein Training für das. Und dann sage ich immer so, das glaube ich ist der falsche Startpunkt. Und dann gucken die mich überrascht an und sagen, aber sie machen doch sowas zwischendurch. Das sage ich ja schon, aber einen schlechten, nicht funktionierenden Prozess härter in die Köpfe reinzuhämmern, bringt doch keine besseren Ergebnisse. Wir müssen doch mal gucken, warum haben sie, wenn man das jetzt mal in so einem Zeitstrahl betrachtet, warum haben sie an der letzten Stelle im Kundengespräch Theater, liegt das daran, dass der Verkäufer, die Verkäuferin irgendwie die Performance nicht auf die Straße bringt oder liegt es vielleicht daran, dass sie im Marketing und bei der Kalkulation und bei der Auswahl der Produkte und bei der Vorselektion der Kunden und bei der allgemeinen Strategie und den gewählten Distributionskanälen und Kontaktkanälen vielleicht ganz viele Fehler gemacht haben, die hinten raus einfach nicht mehr gerettet werden können. Das heißt, sie können gar keinen Abschluss machen, weil die Ausgangsvoraussetzungen schon gar nicht mehr stimmen. Deshalb lassen Sie uns doch erstmal mit einer strategischen Analyse, was machen Sie, was hat geklappt, was hat nicht geklappt, was müssten wir ändern, beginnen, um dann nachher zu erkennen, welche Methode macht in Zukunft Sinn, wer kann das schon und wer müsste trainiert werden und dann setzen wir uns nur mit denen zusammen, die trainiert werden müssen. Und wenn dann einer wirklich das ganzheitlich betrachtet, dann verstehen die auch die Argumentation. Hat dann aber einer im Kopf vorher wirklich für sich fest abgespeichert, ich habe maximal Budget für 1 oder 2 Tage Vertriebstraining, kommst du mit so einem Kunden natürlich auch nicht zusammen. Gleichzeitig weißt du auch, der wird das Problem auch nicht gelöst kriegen, weil der Ansatz einfach bescheuert ist.
Ja, das ist eben dieser Entscheidungsbias, der jetzt gerade herrscht durch diese ganze Transparenz. Weil ich habe letztens eine Studie gelesen, dass je nach Alter tatsächlich, also wir, die schon ein bisschen lebenserfahrener sind, wir haben so im B2B, sagen so 43% der Menschen, ich möchte eigentlich einen Verkaufsprozess erleben ohne Verkäufer und Verkäuferin. Wenn du Richtung Millennials gehst, sind es schon 53. Das sagt schon ganz viel aus, wie die Haltung gegenüber Verkäuferinnen und Verkäufern ist, dass eben die Hälfte der Menschen sagt, im B2B-Bereich, die bringen mir gar nichts. Die quatschen mich irgendwie nur komisch zu. Jetzt könnte man schlussfolgern.
Weil ganz viele schlecht sind, ja.
Ja, genau. Jetzt könnte man schlussfolgern, oh je, wir müssen uns mehr kaufen lassen, wir müssen besseres Marketing machen und so weiter und so fort. Meine Schlussfolgerung daraus ist, du musst nicht der Krasseste sein, es reicht, ein bisschen besser zu sein, um zu gewinnen. Stell die richtigen Fragen, hilf den Leuten, sei Entscheidungskatalysator. Und ich glaube, das ist so eine Erkenntnis, wenn du die mitnimmst. Da kannst du den Leuten dann auch wirklich helfen. Und dann kommen eben auch Kunden mit solchen Anfragen auf dich zu. Hey, wir brauchen 2 Tage Training. Und dann ist immer die Frage, ne? Also was ist der Sinn der Übung? Und dann so, ja, wir müssen Abschlusstechniken präsentieren und mehr besser lernen. Wir müssen ja noch besser. Oder unsere Präsentation ist nicht gut genug. Mhm. Und da sind wir ja wieder bei dem Thema, was heißt denn das? Warum ist denn die Präsentation nicht so gut? Kann ich die mal sehen? Und dann sind wir wieder bei dem Thema Beratungsansatz.
Ja.
Weil ganz häufig. Oder wir können die Preise nicht gut durchsetzen. Und dann finde ich halt irgendwann heraus, dass alle Vertriebler, die haben mehr oder weniger eine volle Rabattkompetenz. Die dürfen einfach Rabatte geben, wie es ihnen gerade lustig ist. Und es wirkt sich nicht wirklich negativ auf die Provision aus. Und dann habe ich denen auch gesagt, ihr braucht kein Vertriebstraining. Ich glaube aber, Leute sind richtig, richtig gut. Ändert einfach die Rabattspielregeln, dass es eine Implikation hat, mehr auf die eigene Provision, und guck mal, was passiert.
Ja.
Den Tipp habe ich mir zum Glück bezahlen lassen, weil danach rief der an und sagte, hey krass, die können plötzlich die Preise durchsetzen. Ja, aber jetzt hatten die auch einen Grund. Davor war es ja easy, dann sagen sie, das ist nicht mein Problem. Ist natürlich sehr kurz gedacht, aber gleichzeitig wissen wir ja, die Leute machen ja das, was ihrem Geldbeutel hilft.
Ja, und es ist ja aber auch wichtig, dass man als Geschäftsführer, Geschäftsführerin mal externen Input reinholt und einfach mal Sparringspartner, die ein bisschen Erfahrung mitbringen, von außen drauf gucken lässt, weil man teilweise ja in seiner Denke gefangen ist und sich da nicht rausdenken kann. Das ist ja einfach ein normaler Prozess, den jeder von uns kennt, wenn man mal ganz objektiv ist. Ich hatte jetzt gerade die Situation, ich habe in Frankfurt eine öffentliche Veranstaltung gemacht im Rahmen meiner Roadshow, die ich ja auch regelmäßig bewerbe. Und da war die Situation so, dass sich jemand meldet und erzählt mir, was er für eine Lösung anbietet. Und er erzählt mir das so, und während er immer mehr Details skizziert, denke ich so, hör mal, ich kenne noch einen Kunden, der macht das auch. Und da das ein relativ kleiner Nischenmarkt ist mit einer ganz hohen Spezifizierung, komme ich irgendwann auf den Punkt, dass ich denke, hör mal, wer bist du denn eigentlich so? Weil ich wusste jetzt den Namen nicht, das war halt eine große Audience, ich kannte die Leute ja nicht. Und dann zeigt er mir sein Namensschild und ich gucke auf das Namensschild und denke so, bist du vielleicht der Sohn von dem? Und dann sagt er, ja. Dann sage ich, gut, dann ist der andere, über den ich spreche, dein Vater. Der hat mich schon mal in-house bestellt. Da sagt er, ja. Und der hat mir gesagt, ich soll mal zu dir hingehen, damit ich mal hier ein bisschen was auf die Mütze kriege. Da sage ich ganz ehrlich, der Einzige, der Prügel verdient, das ist dein Vater. Weil du hast erkennbar alles drauf. Du kannst dich gut artikulieren, du hast das verkäuferisch voll verstanden, du kannst den Sachverhalt richtig schildern. Dein Vater ist ein Produktspezialist. Dein Vater ist leider beratungsresistent. Dein Vater hat mich dafür bezahlt, ihm zu helfen, seinen Vertriebsprozess zu optimieren. Ich habe ihm gesagt, du hast die falschen Leute an den falschen Positionen. Dann nickte der immer nur und sagte, deshalb bin ich ja jetzt da. Ich habe das Ruder übernommen, mein Vater macht nur noch Produkt. Sehr gut. Ich sage aber, das Schlimmste in der Zusammenarbeit war für mich Folgendes. Der hat ein Webinar gemacht, um darüber Kunden zu gewinnen. Der hat die Leute über LinkedIn kontaktiert und hat 203 Leute dazu gebracht, sich das Webinar von Anfang bis Ende anzugucken. Sauber. Der hat nicht einen einzigen Lead daraus generiert. Also niemand wollte danach mit ihm sprechen, aber alle sind die 2 Stunden im Webinar geblieben. Was ja heißt, das muss ja inhaltlich in Ordnung gewesen sein und fachlich spannend. Und dann habe ich gesagt, hör mal, bei solchen Zahlen hast du ja den Akquiseprozess hingekriegt, du hast die Durchführung gut gemeistert, du hast eine Mehrwertargumentation präsentiert, du hast nur vergessen, dass das eigentlich eine Verkaufsveranstaltung ist und keine Schulung, und deshalb hat bei dir keiner gekauft. Was wir jetzt machen müssen ist, wir müssen das Webinar inhaltlich umstrukturieren, dass am Ende der Wunsch nach mehr entsteht und nicht der Wunsch nach Applaus und Danke und ich bin weg. Und das war der, genau. Aber da war der nicht von zu überzeugen, weil der den anderen Denkansatz hatte. Jetzt ist der Sohn da, der kommt aus dem Investmentbanking, ganz andere Liga. Und das, finde ich, ist halt das, was der ein oder andere da, wenn er in seiner Blase und in seiner Welt zu lange drin ist, ignoriert, dass er immer nur einen Teil des Bildes hat. Und so eine externe Austauschsituation mit zum Beispiel dir, mir oder sonst irgendwem, spielt ja erstmal gar keine Rolle, enorm viel Weitblick vermitteln kann und dann zu besseren Entscheidungen führt.
Ja, und gleichzeitig merke ich halt, ich weiß ja auch ein bisschen, woher es kommt, weil wenn du so ein bisschen durch Social Media scrollst, dann hörst du ja immer, du musst dich kaufen lassen, du brauchst guten Content, dein Content verkauft sich von selber und so weiter. Und das macht er halt nicht so einfach. Es ist am Ende vom Tag, machst du das ja nicht des Applauses wegen, weil der Applaus zahlt keine Rechnungen, sondern du machst es, um was zu verkaufen. Das muss man den Leuten, ich sage immer, das ist keine Content-Frage, ab irgendwann ist es wirklich eine Vertriebsfrage. Also auch hier wieder die Frage, was ist der Sinn der Übung? Weil wie oft habe ich das von Leuten, die sagen, unsere Inhalte überzeugen. Und dann frage ich immer, können das eure Kunden denn beurteilen? Also, das weiß ich auch nicht so richtig. Man muss sie fragen. Man muss mit ihnen drüber sprechen. Du kannst inhaltlich bockstark sein. Und ich habe eine Sache für mich gelernt. Wir haben da im Vorgespräch auch kurz drüber gesprochen. Ich meine, Kunden kaufen ja nicht das beste Produkt oder die beste Lösung, sondern die Lösung oder das Produkt, wovon sie denken, dass es die beste Lösung ist. Und den Unterschied machst eben du im Verkauf.
Absolut.
Ja, ich glaube, du überzeugst ja davon. Und wenn ich dann denke, oh, der andere hat es irgendwie besser erklärt, am Ende das Produkt, wenn du da nicht selber ein Experte bist, du kannst es ja gar nicht beurteilen.
Ja, aber ich glaube, diese Story, der Content muss nur gut sein, dann verkauft sich das von alleine und so weiter, den erzählen sich vor allen Dingen die Menschen immer weiter, die irgendwie so eine Aversion haben, sich mit Kommunikation und Vertrieb und so weiter auseinanderzusetzen, ja, und sich dahinter verstecken, weil sie dann sagen, es fühlt sich gut an, dass ich mein Wissen teile, dass ich da draußen sichtbar bin, dass es nicht monetarisiert wird, wird dabei leider völlig außer Acht gelassen. Und ich glaube, da muss man einfach auch gucken, dass es, du hast es eben so schön gesagt, gar nicht so schwer ist, kommunikativ auf ein anderes Level zu kommen, weil ganz viele Menschen auch so extrem schlecht sind in dem Bereich, weil die so wenig dafür tun. Und ja, die klar. Zahl, die du eben gesagt hast, dass beispielsweise auch die nachwachsende Generation noch mehr, also noch weniger Interesse daran hat, Verkaufsgespräche ohne Verkäufer, also Verkaufsprozesse ohne verkäuferischen Kontakt zu durchleben. Das hat aus meiner Sicht mehrere Ursachen, wenn ich jetzt das jetzt das erste Mal so höre in der Dimension, deshalb ist das ein spontaner Gedanke. Aber der Punkt eins ist, natürlich sind viele Verkäufer und Verkäuferinnen einfach nur Zeitdiebe. Das bringt überhaupt nichts, sich mit denen auszutauschen, weil die auch gar kein Interesse daran haben, eine Ausgangssituation wirklich zu erarbeiten und zu verstehen und dafür passend eine Lösung zu liefern, sondern die suchen einfach nur einen weiteren, der ihr Zeug kauft, unabhängig davon, ob das funktioniert. Das Gespräch ist also sehr unerfreulich. Der zweite Punkt ist aber auch, glaube ich, der, und da stelle ich jetzt eine These auf, über die wir gerne diskutieren können. Also du kannst auch gerne in den Kommentaren nachher deine Sichtweise als Hörer hier schreiben und sagen, ich sehe das komplett anders oder ich stimme zu. Und zwar folgendes. Ich glaube, dass gerade die nachwachsende Generation, die sehr viel über WhatsApp kommuniziert, immer mehr digital kommuniziert, kurz, knackig angebunden über einfach diese ganzen Messenger-Tools, die kaum noch telefoniert, einfach zunehmend noch schlechter in der Kommunikation wird. Und wenn du selber dich nicht sicher fühlst in der Kommunikation, hast du auch kein Interesse an einem Gespräch mit einem redestarken Partner. Klar. Was ja Verkäufer im Normalfall sind. Ich habe ja zum Beispiel in diesem Podcast immer Interviewpartner, die einfach A, mein Tempo halten können, die aber auch was drauf haben und die ich selber für pfiffig halte. Ich möchte nicht der überlegenere Redner werden, sondern ich möchte eine hohe Dynamik haben. Und das gelingt aber auch nur, wenn dein Kommunikationspartner nicht einfach nur beeindruckt ist und sagt, wow, der Semmel ist ganz schön schlauer, sondern selber eine ganze Menge mit an den Tisch bringt, sodass wir hier uns auch im Prinzip so in so einer Spirale nach oben bringen. Und das ist aber eine Frage, wenn du kommunikationsstark bist, hast du das Problem nicht. Und wenn du das nicht bist, dann gehst du lieber in die Defensive und das ist halt einfach ein Problem.
Ja, dann weichst du einfach aus. Kleiner Funfact. Unser Podcast damals bei der Sales Couch bei mir, hat man ja gesagt, Tarek, du sprichst ja schon schnell. Aber der Philipp, der spricht ja auch so schnell. Ich glaube, das ist die einzige Folge, die ich nicht geschafft habe, schnell anzuhören, weil alle anderen höre ich immer auf 1,5. Das geht bei euch gar nicht, weil ich nur so dann geht's gar nicht. Ja. Weil wir beide ja eine hohe Kadenz haben. Und guter Vertrieb ist für mich immer synchron. Und ich merke, was du sagst, ja, ich stimme da voll zu. Ich merke, ja, dass viele Leute immer mehr asynchron kommunizieren. Also sie schicken sich halt eine Voice-Nachricht, 3 Minuten, so einen halben Podcast. Und dann warten sie ein bisschen, hören sich das 2-3 Mal und dann antworten sie. Mhm. Das merke ich teilweise auch in Vertriebstrainings, dass ganz viele das nicht mehr können, direkt im Dialog schlau zu antworten, richtig zuzuhören. Die nehmen manchmal gar nicht so das Ganze, was jemand sagt, vor allem wenn er ein bisschen verschachtelt spricht, gibt's ja auch. Kriegen die gar nicht mehr aufgenommen, um dann auch ordentlich zu antworten. Und darum braucht es einfach auch Training von sowas, also für die Vertriebler. Und klar, wenn der Kunde nicht so wortstark ist, dann muss ich auch an irgendeiner Stelle mich mal ein bisschen anpassen. Also ich merke das, wenn jemand sehr, sehr wortkarg ist, dann hat man irgendwann mal im Vertrieb gelernt, stell offene Fragen. Und dann haben sie so einen ganz knausrigen, der so mehr oder weniger nur mit gutturalen Grunzlauten antwortet, so gut, schlecht. Und auf jede offene Frage so mehr oder weniger mit Ja oder Nein antwortet. Ja. An der Stelle mal zu überlegen, bringen dann noch mehr offene Fragen mehr Ergebnis? Ja. Ja, weißt du, die machen einfach mehr von dem, was nicht funktioniert. Das ist ja wie du gesagt hast, ne, einen schlechten Prozess in die DNA einhämmern, bringt ja auch nichts. Genauso wie schlechte Prozesse zu digitalisieren, ist auch eine komische Idee. Das heißt, dann wäre es doch viel schlauer zu überlegen, ich bin jetzt kein Coach und Persönlichkeitsentwickler und will dem Menschen jetzt beibringen, mal ein bisschen offener zu sprechen mit mir, sondern hole ich den doch da ab, wo er steht. Dann stelle ich eher skalierende Fragen. Oder mache ihm Angebote, also Alternativfragen. Sagen Sie mal, viele meiner Kunden lösen das so, wieder andere lösen es so. Wo sind Sie denn da? Man kann sagen, ja, ich mache das.
Super Ansatz, super Ansatz. Lass mich das betonen, weil sonst geht das einfach für den einen oder anderen, der nicht so viel Erfahrung in dem Bereich hat, unter. Das, was er gerade gesagt hat, ist einfach brillant. Wenn du jemanden hast, der nicht redestark ist und du merkst, das Gespräch kommt nicht ans Laufen, dann geh wirklich hin und sag, Herr Kunde, Frau Kundin, im Normalfall kommen Menschen aus folgenden Gründen auf uns zu. Es ist eher ein Problem in dem Bereich A, B oder C. Was ist bei Ihnen der dringendste Fakt. Und dann hast du schon zumindest mal dafür gesorgt, dass du die Richtung kennst, in die es lohnt, weiter voranzuschreiten. Das heißt, du musst den Leuten manchmal in Anführungsstrichen beim Denken helfen, so ein bisschen den Start beschleunigen, damit du auch überhaupt mal ein qualifiziertes Gespräch führen kannst. Weil tatsächlich sind die Leute häufig auch dankbar über diese Hilfestellung. Manchen Leuten ist das halt einfach nicht gegeben. Und tatsächlich, wenn du dieses Interview nicht nur im Podcast verfolgst, sondern auf YouTube als Video, wir beide sind jetzt in dieser Gesprächssituation auch tatsächlich, wenn man es aus dem Trainerbereich sieht, ein ganz schlechtes Beispiel. Weil was wir nämlich falsch machen und was du anders machen solltest, ist, du solltest eigentlich solche Gespräche immer mit einem Notizblock führen. Ob du das ins iPad, in Laptop oder auf deinen Zettel schreibst, völlig egal. Aber nicht jedem ist es gegeben, zuzuhören, schon über die nächste Frage nachzudenken, die Antwort trotzdem zu analysieren, daran anzuknüpfen und dann den Faden nicht zu verlieren. Vor allen Dingen, wenn wir uns beide ja jetzt unterhalten, kriegen wir das ja super hin. Aber es könnte ja jetzt auch beim Kunden sein, da geht die Tür auf, da kommt irgendjemand rein, das bringt komplett neue Elemente in das Gespräch und dann weißt du nicht mehr, wo standen wir gerade und dann wird das unprofessionell. Deshalb, du brauchst immer so eine Fallback-Line, deshalb empfehle ich immer, Verkriegsgespräche mit Notizzettel zu führen, weil du dann immer, keiner hat Angst oder ist dir böse, wenn du es aufschreibst. Keiner wird verunsichert, wenn du mitschreibst. Jeder empfindet das als Zeichen der Wertschätzung. Deshalb für den Fall, dass du das hier als Video verfolgst und denkst, wow, die kriegen das gut hin, das ist nicht der Maßstab. Der Maßstab ist, dass die Leute den Faden verlieren. Deshalb immer mitschreiben.
Ja, immer mitschreiben, mittippen. Ich erzähle es manchmal, ich schreibe mir manche Sachen auf, weil ich muss ja vielleicht auch jemand in meinem Team nachher briefen. Und dann, ich habe immer hier so mein iPad liegen, das ist mein Notizzettel.
Ja.
Und dann sehe ich aber, als Halbägypter, das sind ja eher Hieroglyphen bei mir. Und dann muss ich es eh nochmal ins Reine schreiben, also schreibe ich gleich mit. Manchmal sage ich meinem Gegenüber im Online-Termin, ich beantworte hier keine E-Mails, ich tippe einfach ein paar wesentliche Punkte mit, damit ich das nachher auch ordentlich weitergeben kann. Dann versteht derjenige auch, dass es was mit ihm zu tun hat und ist nicht abgelenkt. Und ich glaube, da, weil du das so unterstreichst, diese Idee ist ja schon uralt. Die kommt von Sokrates, der mal gesagt hat, beginne ein Gespräch mit Gemeinsamkeiten.
Mhm.
Ja, diese sokratische Jahrstraße. Was haben viele Vertriebsorganisationen daraus gemacht? Da denke ich immer, ja, also mit Gemeinsamkeiten ist eben nicht gemeint der gleiche Fußballverein. Ich meine, manche Verkäufer sind ja Fan von 30 Fußballvereinen, bei jedem Kunden halt ein anderer. Und dann kriegen sie es irgendwann mal durcheinander. Und dann wissen sie nicht mehr, oh Gott, wie war denn das nochmal? Weil sie sich ja keine Notizen machen. Ja, also Lügen ist da ein ganz schlechter Ratgeber. Und mit Gemeinsamkeiten ist auch nicht gemeint, habe ich ein gemeinsames Hobby. Und mit Ja-Straße nicht gemeint, ich lasse den Kunden 13 Mal Ja sagen, dann kauft er schon. Das funktioniert bei einem Fertighaus für 250, 300.000 Euro einfach nicht. Sondern, was Sokrates meinte, fang mit was an, was eine unbestreitbare Wirklichkeit ist. Und das gebe ich den Leuten oftmals als Tipp. Also sprich doch über was in der Branche normal ist, was so anerkannte Wahrheiten sind. Ja, so wie du jetzt das Beispiel gemacht hast. Da nutzt du, wenn man es mal ein bisschen aufdröselt, einen externen Filter. Ja? Für viele Kunden in dieser Situation oder für viele Menschen in dieser Situation sind die drei Faktoren entscheidend. Wie sind das bei ihnen?
Ja.
Und wenn du die gut gewählt hast, weil du dich auskennst in deinem Bereich, dann sagen die, ja, das ist bei mir auch so. Und dann kannst du ja schon einsteigen und sagen, was sind da der wichtigste, zweitwichtigste und drittwichtigste? Und dann hast du schon eine Priorität. Und dann hast du eine Struktur für ein Gespräch. Und der hat aus meiner Sicht zwei Vorteile. Der wenig redestarke Kunde fühlt sich schön geguided und kann relativ kurz antworten. Und für dich im Vertrieb, wenn du einen sehr redestarken Kunden hast, der ganz schwer einzufangen ist, dann hast du eine Struktur, die dich da durchführt.
Ja, gut.
Ja, und ich glaube, das sind so Dinge, was ich vorher meinte mit dem Fundament. Also, dass du Werkzeuge hast, dass du auch einen roten Faden für dein Gespräch hast. Und mit was fange ich an? Ich sehe nämlich ganz viele Vertriebspräsentationen. Da sind die ersten 10 Seiten, ich habe mal einen Rekordhalter gesehen, da waren die ersten 20 Seiten, wer wir sind.
Ja.
Ja, also nach dem Motto, wir sind cool, wir sind übrigens die coolsten. Haben wir schon erwähnt, dass wir die coolsten sind? Ach, by the way, wir sind die coolsten. Und dann denke ich, red doch erstmal über eine gemeinsame Wirklichkeit. Also die Situation deines Kunden. Stell deinen Kunden, dein Gegenüber in den Mittelpunkt. Und du bist zum Schluss die Lösung, weil. Also du bist die logische Konsequenz. Wenn du schon anfängst, dass du die logische Konsequenz bist, ist das für den Kunden immer ein bisschen schwierig. Wenn du sagst, ich berate den. Und es ist eh schon klar, dass er kauft.
Ja, das ist auch das, was ich immer den Leuten sage, wenn sie dann mit ihren Firmenpräsentationen kommen. Da sage ich, hey, geh mal davon aus, dass der Kunde sich heute in Zeiten der digitalen Medien im Vorfeld ein Bild gemacht hat. Der hat eine relative klare Idee, wer du bist. Der kennt deine zwei, drei stärksten Wettbewerber. Der hat vielleicht schon mit denen gesprochen. Der hat eine grobe Idee, was du machst, wie du es machst. Und er möchte noch ein paar Rahmenbedingungen klären. Wenn du dem jetzt erstmal, nachdem du Hallo gesagt hast, sagst so, passen Sie auf, die nächste Dreiviertelstunde können Sie sich ganz entspannt zurücklehnen. Ich zeige Ihnen jetzt mal so einen Folienfilm, den ich schon 100-mal gesehen habe. Der sieht zwar nicht interessiert, aber bei uns machen wir das so. Das ist ja einfach ein schlechter Start. Deshalb empfehle ich immer, steig doch mal in das Gespräch ein und frag einfach, Herr Kunde, Frau Kundin, was ist Ihre Erwartungshaltung an den heutigen Termin? Welche Fragen müssen zwingend beantwortet werden? als eine Idee. Du kannst Varianten davon wählen, aber dass du erstmal weißt, mit welcher Zielsetzung ist dein Gesprächspartner überhaupt zu diesem Termin erschienen, ob jetzt digital oder offline, damit du weißt, was du mindestens abliefern und erfüllen musst, damit du zumindest mal Zufriedenheit auslöst. Wenn du es übertriffst, hast du es begeistert, aber wenn du gar nicht weißt, was er erwartet, ist es halt wie Topschlagen. Du hast Glück, wenn du einen Treffer landest, aber in vielen Fällen schlägst du auch daneben und das ist halt einfach Unsinn. Ja. Und daher würde ich da eben gucken, dass ich da immer erstmal frage, warum sind wir heute eigentlich hier? Und was ich in der heutigen Zeit auch immer empfehlen würde, ist gerade bei digitalen Terminen, Herr Kunde, Frau Kundin, wie viel Zeit haben Sie für unser heutiges Gespräch eingeplant? Damit du weißt, ob die einen Folgetermin hat und zwar sozusagen back to back, wie man in Englisch sagt. Das heißt, wenn der um 11 Uhr, 10.59 Uhr sagt, so, ich muss jetzt raus, der nächste steht da schon und du bist mitten im Pitch, ist das halt ungünstig. Wenn du das vorher fragst, dann weißt du auch, ob du jetzt zum Ergebnis kommen musst oder schon mal einen Nachfolgetermin vereinbaren musst oder ob du bestimmte Inhalte zurückhältst, weil es gar keinen Sinn mehr macht, die noch schnell unter Zeitdruck rauszuhauen oder nachher auf E-Mail auszulagern. Es gibt so viele kleine Nuancen, wie man einfach Vertriebserfolg planbarer machen kann. Und ich glaube einfach, ein Großteil der Menschen macht sich zu wenig Gedanken über die Hebelwirkung dieser kleinen Verbesserungen.
Ja, ich glaube, es sind die Summe von vielen Kleinigkeiten. Empfehle ich immer auch mit das Buch von James Clear, die 1%-Methode.
Ja.
Oder Atomic Habits, wer es in Original hören möchte. Gibt es auch bei diesem Anbieter Masterclass. Da hat er erst letztens gesprochen. Super interessant. Und es sind die Summe von vielen Kleinigkeiten, weil die Leute suchen ja immer diesen einen Zaubertrick, der ihren Vertrieb besser macht. Es ist, glaube ich, die Summe aus vielen Kleinigkeiten. Und gerade zu dem Thema Gespräch, ich bin ein großer, großer Fan von der Vorqualifikation. Eine gute Vorqualifikation mit ein paar Fragen steigert erstmal deine Bedeutsamkeit, also die No-Show-Quote sinkt, weil nichts ist nerviger, du hast dir einen Timeslot gesetzt, Kunde erscheint nicht. Oder du fährst dahin und da ist niemand da. Ganz übel.
Okay.
Ja, das heißt also, ordentliche Vorqualifikation. Wir haben sogar so ein Umfrageformular, was wir vorher mal zuschicken und dann schaue ich einfach, wird das vorher ausgefüllt?
Mhm.
Da stelle ich die Fragen natürlich so, dass ich schon sehr, sehr viel darüber lerne. A, wirkt es super professionell. Der Kunde merkt, okay, da interessiert sich jemand wirklich für mich. Und ich merke daran, dass jemand das ausfüllt, natürlich auch, wie hoch ist das Interesse? Da kläre ich auch schon ab, wie viel Zeit dann auch wirklich für den Termin besteht. Ich frage das aber immer im Gespräch nochmal, weil je nachdem, mit was von der Ebene du sprichst, da kann ja immer ganz viel passieren. Und dann ist es eben so, wie du sagst, wie oft habe ich es erlebt, bin ich mal so auf Mitreise, war auch digitaler Mitreise, mal bei so einem Gespräch mit dabei, dass dann derjenige auf die Uhr guckt und sagt, ich habe übrigens nur 10 Minuten noch. Und dann, du bist noch so, da hat einer halt ein bisschen zu viel Smalltalk gemacht, wo ich eh so meine ganz persönliche Meinung zu habe, zu dem Thema Smalltalk, wie sinnvoll das dann ist in so einem Vertriebsgespräch. Ja. Vor allem, wenn es vom Verkäufer aufoktroyiert wird oder von der Verkäuferin auf den Kunden.
Genau, wenn es sich aus der Situation ergibt, wenn man beispielsweise gerade irgendwie einen gemeinsamen Gesprächspunkt gefunden hat, finde ich super gut. Wenn man irgendwie denkt, so muss man anfangen, dann denke ich immer, wenn einer sehr viel Smalltalk macht, hat er auch eigentlich Angst vor dem eigentlichen Gespräch und versucht den Moment immer weiter rauszuzögern.
Ja.
Und dann wird auch häufig einfach viel geredet, ohne irgendwelchen substanziellen Nutzen. Und wenn du dann mit einem ultraroten Typen, der sehr kurz, knackig über die sachlichen Themen sprechen willst, zusammentriffst, kriegst du auch keinen zweiten Termin, weil der sagt, diesen Schwartlappen brauchen sie nicht nochmal schicken. Das hat ja null Nutzen für mich, dieses ganze Gespräch.
Oder er feedbackt direkt im Gespräch. Und ich glaube, viele im Verkauf, ich meine, ich muss die Verkäuferinnen und Verkäufer ein bisschen in Schutz nehmen, weil ganz oft auch in internen Ausbildungen wird den Leuten erklärt, mach am Anfang Smalltalk, das schafft Atmosphäre.
Ja, genau.
Es erklärt ihnen auch keiner, wie man guten Smalltalk macht. Die sagen, lob halt irgendwas oder sprich irgendwie über ein Bild an der Wand.
Ja.
Und das endet dann immer ganz übel. Und ich glaube einfach, die Leute verwechseln ganz oft, weil Smalltalk macht ja nicht, baut ja kaum Vertrauen auf, sondern Smalltalk macht sympathisch. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Philipp. Wahrscheinlich kennst du ein paar Menschen, die du total sympathisch findest, aber vielleicht nicht so kompetent.
Ja.
Ja, die sind nett, mit denen kann man nett irgendwie, was weiß ich, zusammen grillen oder sonst was machen. Aber mit denen würde man kein Business machen. Und so ist es eben. Ich kenne auch Menschen, die sind total sympathisch, die finde ich richtig nett. Aber ich würde sagen, nee, also für mein Business möchte ich eigentlich nichts mit dem machen. Und ich glaube, das ist so ein Unterschied, der nicht verstanden wird, was der Unterschied ist zwischen Sympathie und Vertrauen. Sympathie kann auch Vertrauen einzahlen, aber es ist nicht so, weil ich einen geilen Smalltalk gemacht habe, dass du denkst, Mensch, der Semmelroth, der ist jetzt der allerkompetenteste jetzt, weil der jetzt nicht mit mir über seinen letzten Urlaub gesprochen hat.
Das finde ich auch wieder ein super Punkt. Ich finde es spannend, wie wir uns hier so die Bälle zuspielen können, weil ich ja auch im Vorfeld nicht weiß, was mich erwartet in so einem Interview. Das macht es ja auch für mich sehr spannend. Da kann ich dann einfach so sozusagen live dran anknüpfen. Aber ich glaube, viele wissen zwar, dass zu Beginn eines guten Verkaufsgesprächs so eine Beziehungsphase ist, dass man irgendwie mit dem Kunden versuchen muss, eine gemeinsame Ebene zu finden. Und der eine oder andere versucht es eben sehr stark über das Thema Sympathie. Und ich zum Beispiel bin ja gar nicht so der Empathischste. Ich kann mich gerne in Sachen reindenken, aber ich versuche auch immer nicht unbedingt zu sehr belastet zu sein, wenn jetzt ein Kunde in einer schwierigen Situation ist, weil das ja meine Lösungskompetenz ausbremst. Wenn ich das objektiver sehe, dann kann ich ja viel sachlicher an die Sache rangehen und sagen, ich verstehe, dass das für Sie eine blöde Situation ist. Ich sehe das ja nüchtern, weil ich ja nicht Teil dieser Situation bin. Von draußen drauf geschaut, ergibt sich für mich aber ganz klar, wir machen das so, so, so. Und damit mache ich ja sehr gute Ergebnisse und auch meine Kunden profitieren ja enorm davon. Ja. Aber der Einstieg ist eben nicht so mehr diese Sympathie und diese ganzen Gemeinsamkeiten, sondern eben auch diese Expertise, dass die Leute eben merken, dass der Typ, der hat echt einen Plan, der hat das schon x-mal gemacht und dann führt Expertise auch zu Vertrauen. Das heißt, wir sind uns völlig einig, es geht immer um Vertrauen und auch Zutrauen. Wenn es richtig kompliziert ist, müssen die Leute nicht nur denken, du bist ein netter Typ, ich vertraue dir, dir würde ich auch ein Geheimnis verraten, sondern ich traue dir auch zu, das Problem zu lösen. Und das resultiert aber eben nicht über Smalltalk und ich mag den, weil tatsächlich ist so, ich kenne Leute, mit denen könnte ich einen ganzen Abend Witze erzählen, die sind richtig lustig und richtig sympathisch, aber ich würde denen, glaube ich, noch nicht mal bitten, ein Hotelzimmer für mich zu buchen, weil ich nicht sicher wäre, ob ich dann in der Stadt auch ein Zimmer kriege, wo ich hin muss. Ich hätte sicherlich irgendein Zimmer. Ja, aber das ist genau, was du ja auch gesagt hast. Sympathie ist nicht automatisch dazu, dass du sagst, lass uns einen großen Deal zusammen machen.
Ja, Sympathie ist halt auch nicht gleich Kompetenz und genau darum geht's und darum steige ich immer relativ knackig in so Gespräche ein. Mhm. Und ich beziehe mich einfach auch auf hier anerkannte Wahrheiten, das ist ein guter Ratgeber. Ja. In so einem Telefonat hatte ich verstanden, dass A, B, C, D wichtig ist, ist Ihnen seit unserem Gespräch noch was eingefallen, was für das heutige Gespräch wichtig ist. Und dann bin ich schon im Thema. Das geht sehr schnell und ich meine, was zahlt denn besser aufs Vertrauen ein, wenn ich weiß, es geht heute um mich und der löst mein Problem und okay, der scheint einen Plan zu haben, so wie du sagst.
Bei dem Ansatz, den du gesprochen hast mit Sokrates und den man natürlich auch, wenn man viele Vertriebstrainings macht und ich habe das ja auch schon, weiß ich nicht, vor 25 Jahren angefangen, die ersten da zu besuchen und in dem Sinne natürlich ganz, ganz viele Leute auch kennengelernt und ganz, ganz viele Inputquellen gehabt und tatsächlich auch viele Überlappungen in dem Zusammenhang festgestellt. Dieses Thema unbestreitbare Wahrheiten, die Jahrstraße und so Sachen, das ist auch für mich tatsächlich häufig ein Hinweis darauf, das ist ein bisschen unprofessionell. Da folgt einer irgendeiner Schablone, die jetzt nicht mehr unbedingt passt und das ist einfach auch Quatsch und die Kunden sind ja heute auch alle deutlich fitter, weil die das alles schon x-mal durchlebt haben. Und deshalb, ich habe vor vielen Jahren ein richtig cooles Buch gelesen, was ich an der Stelle auch empfehlen würde. Du musst nicht das ganze Buch lesen, du kannst jetzt einfach von dem Fazit hier profitieren. Never Split the Difference bei Chris Voss. Das ist ein ehemaliger FBI-Verhandler. Und der sagt, löse dich mal von dem Ja, fokussiere dich mal auf das Nein. Weil Kunden haben halt gelernt, im Verkaufsgespräch bei einem Ja auch mal zu zögern, weil häufig ein Ja im Nachgang eine Rechnung auslöst. Ja? Das heißt also, ja, ist doch so. Herr Kunde, wollen wir das machen? Ja. Und schon hast du da irgendwie einen Auftrag erteilt und das ist halt mit Kosten verbunden. Deshalb führt es häufig dazu, dass an dem Punkt, wo der Kunde merkt, jetzt wird eigentlich ein Ja erwartet, der Kunde diesen Loop wählt und sagt, ich muss noch eine Nacht drüber schlafen, ich muss mir das noch einmal durch den Kopf gehen lassen, können Sie mir da nochmal was zuschicken? Der will ja einfach nur Zeit gewinnen, um nochmal für sich zu reflektieren. Ja, es fühlt sich zwar richtig an, aber mache ich hier eventuell einen Fehler, für den ich nachher finanziell gerade stehen muss? Und Chris Voss sagt, änder doch mal die ganze Fragestellung um. Und das finde ich interessant. Der sagt, geh doch einfach mal hin und versuch mal, den Kunden dazu zu bringen, Nein zu sagen, weil das fällt vielen ganz leicht. Und das kann man leicht auslösen, dass man einfach sagt, Herr Müller, also nachdem wir ja jetzt dieses tolle Gespräch geführt haben, wir haben hier einen Bedarf genau wie folgt spezifiziert und wir haben ja auch festgestellt, dass wir da eine tolle Lösung da haben und parallel dazu haben wir auch noch festgestellt, dass wir beide echt gut miteinander klarkommen. Ist es deshalb verrückt, davon auszugehen, dass wir zusammenarbeiten werden? Dann könnte es sein, dass der sagt Nein. Dann sagst du, wunderbar, dann brauche ich jetzt vorhin nur noch die Unterschrift hier. Dann kannst du halt über den Weg auch weitermachen. Das sind jetzt natürlich auch ein bisschen Tricks, die man nicht so eins zu eins übernehmen kann. Aber ich finde die Zielsetzung gut, dass man einfach mal sagt, wäre es verrückt, davon auszugehen, dass wir das zusammen umsetzen? Ist es verrückt, davon auszugehen, dass das eine langjährige Partnerschaft werden kann? Dann ist ja das Nein gleichzeitig das Ja, wenn man den ganzen Kontext berücksichtigt und du kriegst einfach klarere Signale und mehr Transparenz darüber, wo steht der Kunde mental.
Lustigerweise ist es einer meiner Lieblingsabschlüsse. Ja, wenn Sie so für sich prüfen, vom Kopf und auch vom Bauchgefühl, spricht dann irgendwas dagegen, diese Lösung anzugehen. Und dann kommt ja auch oft ein Nein.
Ja.
Und dann wird das Nein ja wieder zum Ja, weil das ist tatsächlich so. Und darum finde ich diese, weißt du was, Sokrates, das ist ja immer, was wird daraus gemacht, ne? Diese gemeinsame Wirklichkeit, ah, Ja-Straße, lass den Kunden ganz oft Ja sagen. Dann sage ich, oh, das ist so platt. Und ein Professioneller im B2B und auch im B2C, die denkt, was macht denn der da? Da fühlt sich ja jeder abgestoßen von solchen Kisten, weil die Frage ist ja immer, was wird daraus gemacht und wie elegant ist es? Und wird es auch geübt?
Ja.
Das ist ja noch so ein ganz wichtiger Aspekt. Also weißt du, wenn du jetzt das Beispiel von Philipp oder von mir hörst und denkst, ah ja klar, mache ich das nächste Mal einfach so, dann ist meine Empfehlung, ich weiß nicht, ob du dich gleich mit anschließt, Philipp, Üb das, weil Profis trainieren halt nicht im Wettkampf, da wird Leistung abgerufen, üb's vorher. Weil du musst es auch mal gesprochen haben. Es bringt auch nichts, es nur zu lesen oder leise für sich hin zu murmeln. Sprich's einfach mal. Weil sonst ist es ein riesen Rumgedruckse und Gestammle beim Kunden. Und wir haben ja schon gelernt, Unsicherheit verunsichert. Und du möchtest ja sicher wirken. Das heißt nicht, das ist vielleicht noch so ein Disclaimer, das heißt nicht, dass du immer wie aus der Pistole geschossen, so nach dem Motto, der Kunde sagt einen Einwand, den du schon tausendmal gehört hast, und du ballerst dann gleich dein Argument raus, sondern dann gönn dir doch eine kleine Kunstpause und antworte dann oder stell eine Frage.
Weil sonst gib dem Kunden auch das Gefühl, wow, das war echt eine schlaue Fragestellung, das lässt mich einen Augenblick nachdenken und komm dann mit einer starken Antwort zurück, weil das einfach auch souverän wirkt. Wenn du einfach wie so ein Roboter, beispielsweise drückst einen Knopf, da erfolgt eine Reaktion, handelst, hat der ja auch das Gefühl, das ist ein Muster, das hat mit meinem Gespräch gar nichts zu tun und dann verpufft die ganze Wirkung.
Oder hat mit mir nichts zu tun. Ja. Das ist ja, das kommt ja immer wieder vor, wenn es dann so ein Klick-So-Effekt ist, dann denkt sich der Kunde, naja, okay, come on.
Ja.
Vielleicht noch ein Hinweis, weil du das vorher so gesagt hast, das will ich nochmal aufknüpfen, wenn wir mit Anfragen zu tun haben.
Mhm.
Es gibt dann so Anfragen, die kommen per Mail rein, dann werden die manchmal per Mail beantwortet, was ich ganz irritierend finde. Ich rufe da immer an, ich will mal verstehen, wer ist denn das im Unternehmen? Wie viel Power hat der im Unternehmen? Und ich möchte auch immer verstehen, warum gerade jetzt die Anfrage, Dringlichkeit ist für mich ein spannender Faktor. Mhm. Und von wem im Unternehmen wurde diese Anfrage initiiert?
Mhm.
Ja, also, weil du... Na, wenn der Geschäftsführer sich direkt meldet, tipptopp, aber manchmal meldet sich auch eine Ebene drunter. Und sage, ja, frag da mal 3, 4 Dienstleister an. Ja, damit ich nicht anfange mit jemandem, manchmal ist ja wirklich, es ist krass, manchmal der Werkstudent wird dann gefragt, schreib mal 3, 4 Dienstleister für Kommunikationstrainings an.
Naja.
Ja, aber ich will ja nicht mit dem Werkstudenten, also nichts gegen den Werkstudenten an sich, aber ich möchte ja nicht mit dem verhandeln, weil der bei ganz vielen Fragen total überfragt ist, auf strategischer Ebene. Das heißt, ich muss ja erstmal schauen, wer ist die richtige Person, mit der ich sprechen muss. Und darum hier auch wieder, Vertrieb ist halt synchron. Also einfach mal zum Hörer greifen. Weil eine E-Mail ist ja leichter geschrieben, da tut es auch nicht so weh, wenn einer mich ablockt.
Das stimmt. Ich möchte gerne nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den du gerade angesprochen hast, den ich noch nie wirklich von jemand anders gehört habe, den ich aber immer wieder kundtue. Von daher freue ich mich, dass du dem einfach zustimmst. Und zwar, viele Menschen, die eine redestarke Person erleben, sind einfach nur beeindruckt und denken, wow, der hat ein Redetalent, der hat, weiß ich nicht, eine gewisse Schlagfertigkeit und so weiter. Die unterschätzen aber das Training, was im Hintergrund stattgefunden hat. Mhm. Ich habe jetzt am Wochenende einen Vortrag vor 800 Zahnärzten. Das ist ja jetzt auch nicht mein Standardklientel. Ich habe schon mal mehrfach was für Zahnärzte gemacht. Jetzt stehe ich da vor 800 auf der Bühne, habe eine Stunde Zeit und soll denen mal ein paar Impulse geben, wie die da ihren Praxisbetrieb profitabler umorganisiert bekommen. Jetzt ist das ja so, dass ich mir ja immer Mühe gebe, auch veranstaltungsbezogen individuelle Akzente zu setzen. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, vielfach sind da auch Premierakzente dabei, weil ich das Format so noch nicht besucht habe. Mhm. Und dann gehe ich wirklich hin, und ich mache das häufig beim Duschen, deshalb ich dusche auch sehr, sehr lange, dass ich dann einfach vor meinem geistigen Auge diese Vorträge durchgehe und mir selber erzähle, um auch mal die Stimmigkeit zu prüfen, weil dann höre ich, ob das mich überzeugt und kann auch eventuell das Wording anpassen. Und das ist das, was du ja auch gerade angesprochen hast. Viele testen die Dinge immer erst, wenn der Kunde dabei ist. Und das ist halt einfach zu spät. Du musst das mal für dich selber durchgehen. Du musst das auch mal wirklich bis zum Ende ausformulieren. Weil dann wirst du manchmal selber denken, ich habe den Faden verloren. Das ist viel zu lang geworden. Das ist überhaupt nicht stimmig in sich. Das heißt, du brauchst gar keinen externen Berater. Du kannst dich selber deutlich verbessern. Aber wenn du natürlich das alles nur im Kopf jonglierst, dann merkst du gar nicht, dass dir vielleicht auch gar nicht klar ist, wie die Aussprache zum Beispiel von Fachvokabular oder auch von Namen oder so sein könnte, weil in deinem Kopf hörst du ja nicht das Problem. Und dann merkst du beim Kunden, irgendwie weiß ich gar nicht weiter. Und deshalb gerade dieses Verbalisieren und sich wirklich auch selber erzählen, was ich auch gerne beim Autofahren mache und so weiter, hilft halt extrem, auch mal einfach was zu trainieren und dann vielleicht auch eine Idee zu verwerfen. Weil man sagt, ja, das ist zwar in meinem Kopf, war das total die super Geschichte, aber ich glaube nicht, dass ich die so auf der Bühne präsentiert bekomme. Und das ist ein Prozess, den viele einfach skippen und hören dann auf dem Weg zum Kunden nur Musik, wo ich immer denke, geh doch mal durch. Was sind die ersten Sätze, die du gleich sagen willst? Und visualisiere auch vor deinem Auge nochmal, was ist eigentlich dein Ziel, was zum Ende des Gesprächs erreicht werden soll? Weil wenn du mir ein klares Ziel vor Augen hast, wird dir irgendein Weg immer einfallen, das Ziel auch zu erreichen. So funktioniert es bei Kindern ja auch. Du musst gar nicht die rhetorische Meisterleistung da abliefern. Du musst nur einfach wissen, was will ich eigentlich erreichen? Weil dann merkst du ja auch sehr schnell, näher ich mich dem Ziel oder entferne ich mich eigentlich oder bin ich in eine komplett andere Richtung unterwegs? Und dann merkst du ja auch, dass der Handlungsbedarf in der Kurskorrektur besteht.
Da gebe ich noch gleich ein paar Hacks mit, weil das ist spannend. Du übst es unter der Dusche und es gibt so... Ich habe das immer während dem Autofahren, habe ich einmal Behandlung geübt. Also ich habe mich selber angerufen und sage, ja, schönen guten Tag, Herr Meier, Abolela Tag, Abolela von, da. Und dann der Herr Meier, oh. Und ich sage, ah, ich merke schon, Sie sind total begeistert, dass er wieder einer anruft und ihn irgendwas verkaufen will. Ja, genau. Und dann sage ich, ja, wie viel bin ich denn? Oder so die Antwort, na, hey, Sie wollen bestimmt noch was verkaufen, Herr Abolela. Und sage, okay, was hat mich verraten? Und weißt du, ich übe dann so mit mir selber. Bin im Dialog mit mir selber, ist nie langweilig und du bist nie einsam. Das ist mal das eine, wie du das üben kannst, in Verkaufsgesprächen besser zu werden. Oder auch mal mit einem Kollegen. Ich übe bei Vorträgen, manchmal erzähle ich meine Thesen meinem Freundeskreis. Und ich habe ja alles im Freundeskreis. Ne? Wenn es Zahnarzt sein muss, dann erzähle ich. Und ich schaue mal, resoniert das irgendwie mit dem?
Ja.
Kann er was damit anfangen? Und dann, wenn man so einen Vortrag, wenn man da besser werden möchte, da gibt es einen coolen Trick, weil wir alle haben ja so ein Smartphone. Ja. Nimm dich doch mal bei so ein paar Hypothesen auf und dann mach mal folgende Übung. Schau dir das einfach mal ohne Ton an, das Video, und schau mal, wie du da wirkst. Hampelst du da komisch rum? Stehst du da wie ein Schluck Wasser in der Kurve? Weil wir haben ja auch über Wirkung gesprochen, ja, wie man beobachtet wird. Ja, wie sehe ich denn da aus? Habe ich Körperspannung? Was mache ich denn da? Mache ich was Komisches mit meinen Füßen, mit meinen Händen? Danach höre ich es mir nur an. Sag ich, wie klinge ich denn? Überzeugt mich das? Wenn du es dir dann ganz hart geben möchtest, lässt du es dir mit einer AI transkribieren und schaust mal, wie viele M's, S und so weiter da drin sind. Und dann kannst du es nochmal ohne probieren. Also so kannst du besser werden. Ist ja nicht immer so, darum gebe ich den Trick auch mit. Du musst ja nicht immer für alles irgendjemanden buchen. Es ergibt natürlich immer Sinn. Ne? Philipp und ich freuen uns immer über solche Anfragen, machen das auch total gerne mit dir. Aber es ist einfach auch wichtig, egal wie gut dein Coach ist, wie gut dein Training ist, wenn du selber danach nicht die Arschbäckchen zusammenkneifst und trainierst, wird das halt nichts. Du kannst dir den besten Trainingsplan erstellen lassen. Wenn du nicht trainierst, wächst da nichts und dann wächst eben auch dein Verkaufsmuskel nicht. Und vielleicht so ein letzter Tipp, du kannst auch mal, wenn du ChatGPT nutzt, auch diese Sprachfunktion, die ist total cool. Ich sage manchmal, hey, du bist jetzt, und dann sage ich ihm, was er für ein Kunde ist. Und dann sage ich, ich bin Verkäufer und ich versuche einen Termin mit dir zu kriegen. Und du gibst mir mal Einwände. Ich sage ihm auch, ja, leichte Stufe, mittlere Stufe, oder du gibst mir echt harte Einwände. Und das macht ChatGPT gar nicht so schlecht. Kannst richtig in den Dialog gehen. Ich habe es ein paar Mal ausprobiert. Was mich besonders gefreut hat, die Einwandbehandlungsmethoden, die wir da so trainieren, die funktionieren sogar gut mit der AI. Also wir haben die Termine, kriegen wir da in der Regel. Kannst auch mal mit dir selber üben.
Ja, finde ich einen spannenden Ansatz. Grundsätzlich ist natürlich auch Verkauf, aber auch ein Kontaktsport. Du hast es ganz zu Beginn gesagt, einfach mal in der Fußgängerzone Leute ansprechen und so. Ich habe beispielsweise auch mal sowas gemacht. Ich habe einfach mal so eine Multilevel-Marketing-Firma trainiert, hatte ich ein paar Verkäufer dabei, habe ich gesagt, pass mal auf, wir gehen in das Einkaufszentrum, wir fahren jetzt Aufzug und wir steigen als letztes ein, weil wenn du als letztes einstellst, die als erstes einsteigen, drehen sich ja immer so rum, dass sie die Tür angucken. Wenn du als letztes reinguckst, gucken die dich alle an und dann stellst du dich einfach da vorne hin und sagst, wenn die Tür dann zugeht, sagst du, sie stellen sich jetzt wahrscheinlich die Frage, warum ich sie alle hier heute hier versammelt habe, und dann machst du einfach mal kurz eine Präsentation. Das wird sich anfangs komisch anfühlen, aber das trainiert auch das Selbstbewusstsein, und wenn du es gut machst, dann werden die auch lachen, werden das ganz entspannt dann zuhören, und dann wirst du einfach ruhiger mit jeder Fahrt, die du das machst. Deshalb, ich glaube, Verkauf ist ein Thema, das muss man spielerisch erlernen, immer weiter verfeinern, und vielleicht wie im Kampfsport, das ist halt auch so, dass man das dauerhaft betreiben muss. Wenn man zwischendurch Pause macht, dann wird man schlechter, dann vergisst man vielleicht auch einfach, wie es gegangen ist, und dann ist auch tatsächlich eine Verletzungsgefahr oder in deinem Fall eine Stornogefahr dann, ne, damit verbunden. Ja, deshalb, ja, Professionalität entsteht eben durch Training und Kontinuität. Jetzt ist es ja so, wir haben uns ja in der, weiß ich nicht, 2-3 Jahre ist es jetzt her, da haben wir ein Interview bei dir in deinem Podcast gemacht, Sales Couch, ne, der tatsächlich ja auch sehr erfolgreich ist, deutlich erfolgreicher sogar als meiner. Du bist länger am Start, deshalb freue ich mich ja auch, dass ich dich jetzt hier als Gast gewinnen konnte. Jeder fängt irgendwann an und Tarek macht das halt schon lange, deshalb hör dir gerne den Podcast von ihm mal an. Viele, viele spannende Impulse, viele, viele spannende Folgen dabei, und tatsächlich war ich auch schon mal Gast, deshalb kann ich auch sagen, gute Gäste. Und jetzt würde ich aber dir, jetzt würde ich aber dir einfach gerne zum Abschluss die Bühne lassen. Wenn jetzt jemand sagt, ich kannte ihn bisher nicht, finde ich spannend, wie er das präsentiert, finde ich vor allen Dingen sympathisch, wie er es macht, gibt nochmal einen ganz anderen Blickwinkel und so weiter. Was muss man machen, wenn man sich jetzt näher mit dir auseinandersetzen möchte? Wie kann man auf dich zukommen? Was würdest du empfehlen?
Also ganz easy, weil ich habe ja gesagt, guter Vertrieb ist synchron. Mich erreicht man auf allen üblichen Kontaktwegen. Ja, ob du über Instagram gehst, ne, einfach mein Vorname, Unterstrich, Nachname, findest du mich auf jeden Fall. Mir eine Nachricht schreiben auf der Website, unser Kontaktformular, abolela.com. Kannst du mit mir in Kontakt treten. Du kannst auch Dinge testen, kostenfrei. Wir haben so eine Vertriebsboost-Challenge. Kannst auf Instagram gehen, da auf einen Link klicken und dann bist du dabei. Wir packen auch ein paar Links in die Shownotes, denke ich.
Auf jeden Fall. Alleine schon wegen deines Nachnamens. Also wenn du jetzt denkst, ich würde das gerne googeln, aber ich weiß gar nicht, wie man die Buchstaben aneinander reinigt. Sei entspannt, das wird alles entsprechend dann in den Shownotes hier sichtbar werden.
Ja, genau. Also da, das ist ganz easy. Auch mal ein Vorgespräch, einen kurzen Call mit mir oder mit einem meiner Trainer und Trainerinnen mal, um herauszufinden, wie wir dir weiterhelfen können. Immer, immer gerne. Und dir, lieber Philipp, na, mit deinem Podcast Kontinuität und Ausdauer sagst du ja selber. Ich weiß noch, nach dem ersten Jahr Podcast habe ich gesagt, für was mache ich das eigentlich? Und nach dem ersten Jahr dachte ich, oh krass, da kommen Anfragen. Jetzt bin ich 4 Jahre am Start. Und jetzt ist wirklich krass, wie viele Leute über so einen Podcast sich mal bei einem melden.
Ja, absolut. Also das hatte ich tatsächlich schon nach wenigen Wochen. Da kamen die ersten Anmeldungen rein, sagten, hör mal, ich habe jetzt endlich deinen Podcast gefunden. Da habe ich gesagt, ja, das liegt auch daran, dass der noch gar nicht so lange am Start ist. Das heißt, du hast nicht beim Suchen Fehler gemacht, sondern ich habe den tatsächlich nicht sichtbar geschaltet. Aber das ist vielleicht noch zum Abschluss jetzt einfach ein Impuls, den du als Hörender hier mitnehmen kannst. Tatsächlich ist ja so, wir sind ja heute sehr stark auf Social Media alle irgendwie aktiv. Du lädst irgendwelche Bilder hoch, du teilst irgendwelche Videos, der eine oder andere macht schon Reels. Aber es gibt halt auch eine ganze Menge Menschen, die haben gar keine Zeit, den ganzen Tag Videos zu gucken. Die würden dich gerne auf der Audiospur konsumieren. Und das ist tatsächlich der Markt, den du mit Podcasts erschließen kannst oder mit Hörbüchern. Deshalb habe ich tatsächlich beides am Start. Aber letztlich ist es so, nimm diese Impulse mit und überleg einfach, auf welchem Kanal könntest du deinen Traumkunden von morgen erreichen? Und wenn du den dann anrufen willst, rufst vorher den Tarek an und sagst, Tarek, pass auf, ich würde ihm gerne was verkaufen, aber ich brauche noch ein bisschen Hilfe, wie ich das besser machen kann. Deshalb hilf mir gerade nochmal. Ich habe zwar eine Grundidee, aber die würde ich gerne feinjustieren. Und in dem Zusammenhang bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Fand, das war auch wieder ein schönes, dynamisches Interview, was einfach gerade, weil es unscripted ist, dann vielleicht auch manchmal vor und zurück ist. Aber ich glaube, das gibt dem Ganzen eben Authentizität. Und mein Ziel ist ja, dass ihr beim Zuhören auch diese Leichtigkeit und diese Faszination auch so ein bisschen mitfühlt. Und das ist halt immer besser, als wenn du in so einer drögen Vorlesung liegst, sitzt, wo sich alle im Vorfeld genau über die Fragen und die Inhalte geeinigt haben. Von daher herzlichen, herzlichen Dank. Du hast die abschließenden Worte jetzt.
Ja, danke, dass du hier deine Zeit investiert hast. Und ich glaube, wenn du Philipp und mir zugehört hast und Vertrieb dich nicht so ein bisschen angetriggert hat, dann weiß ich auch nicht. Also ich glaube, unser Enthusiasmus für den Vertrieb, der sollte hier rüberkommen. In dem Sinne wünschen wir dir einen umsatzstarken Tag. Mach was draus.